Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Und schön, Lucia, dass du wieder bei mir bist.
Ich freue mich auch, Ulrike, mit dir zusammen die Bibel zu lesen.
Tja, ich auch. Lucia Sutter-Rehmann ist Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät Basel. Ich heiße Ulrike Metternich und bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Tja, Lucia, es gibt doch so vieles zu entdecken. Es gibt so viele Frauen, die so oft übersehen wurden und doch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben.
Also von Abraham bis Petrus und Paulus, vom Propheten Jesaja bis zum Erzengel Gabriel. Die männlichen Namen, die sind bis heute dominant. Frauen, die muss man stets hinzufügen und sagen, ja, da gab's auch noch eine Schwester, der Mose hatte eine Schwester namens Miriam und so weiter. Die Apostelin Junia zum Beispiel, die wurde ja von Paulus herausragend genannt, aber in der Kirchengeschichte völlig vergessen. Ach, das ärgert mich, du.
Ja, Lucia, das kann ich gut verstehen, aber wir haben ja der Apostelin Junia schon eine Folge in unserem Podcast gewidmet. Und das Phänomen, dass Frauen vergessen und übersehen werden, das betrifft ja leider nicht nur die Theologie. Auch in der Wissenschaftsgeschichte finden wir fast nur die Namen von Männern.
Ja, auch Frauen haben Großartiges entdeckt und geleistet, aber nur wenige erhalten dafür einen Preis oder werden überhaupt erinnert. Im Gegenteil, manchmal vergisst man sie samt ihrer Forschung. Heute hat das aber einen Namen. Heute sagt man diesem Phänomen den Mathilda-Effekt.
Hä? Mathilda-Effekt? Ehrlich gesagt, das Wort habe ich noch gar nicht gehört. Was meint das denn?
Ja, der Mathilda-Effekt bedeutet, weibliche Erfindungen werden aus unserer Erinnerung aussortiert. Der Name Mathilda-Effekt geht auf die Soziologin Mathilda Jocelyn Gage zurück. Sie war es, die gefragt hat, was haben Frauen erfunden? Und im Jahre 1870 hat sie dann darüber ein Essay verfasst. Und ihr Essay beginnt mit den Worten: Es mag vielen nicht bewusst sein, doch die Erfindung der Egreniermaschine, einer der größten mechanischen Meilensteine in der modernen Wissenschaft, ist einer Frau zu verdanken.
Hä? Was ist denn das für eine Erfindung? Und schon so früh, 1870, also das ist ja schon ewig her.
Ja, diese Maschine, die war damals in den USA, also im 18. Jahrhundert, eine Revolution für die Baumwollernte. Mit dieser Maschine konnte man die Baumwollfasern von den Samenkernen leicht abtrennen. Und das musste nicht mehr alles von Hand gemacht werden. Das ist auch für die Abschaffung der Sklaverei eine ganz wichtige technische Erneuerung gewesen.
Ja, das kann ich verstehen. Das war eine wichtige Erfindung. Aber diese Bezeichnung Mathilda-Effekt ist mir neu. Und was haben die Frauen nicht alles erfunden? Kannst du einfach mal schon im Internet nachlesen. Sie haben erfunden den Computeralgorithmus, die WLAN-Technologie, die DNA-Doppelhelix. Wahnsinn, ne?
Alles Dinge, die man Frauen jetzt nicht so unbedingt zutrauen würde als Erfinderinnen, ja? Du, wer war denn das mit der DNA?
Ja, das war Rosalind Franklin. Und weißt du, wer die erste Solarheizung entwickelt hat?
Na, wenn du so fragst, nein, aber es war eine Frau.
Ja, das waren sogar zwei Frauen. Die Physikerin Maria Telkes und die Architektin Eleanor Raimond. Und das war schon 1947.
Und dann hänge ich gerade noch an, was ich weiß, die Lise Meitner. Die hat nämlich gemeinsam mit Otto Hahn die Kernspaltung erfunden. Und der Nobelpreis, der ging aber allein, na, an wen wohl?
Naja, kann man sich vorstellen.
Und die Lise Meitner ging leer aus.
Tja, so war das, einfach übergangen. Das ist der Mathilda-Effekt. Die Forschung von Frauen wird nicht gewürdigt und Es wird auch nicht an sie erinnert, was sie alles geschaffen haben, erfunden haben.
Mhm. Tja. Also, das ist jetzt Wissenschaftsgeschichte gewesen, und dasselbe gilt auch für die Theologie. Und darum, Ulrike, lass uns heute über die erste Frau reden, die im Markus-Evangelium auftritt. Es ist die kleine, feine Geschichte von der Schwiegermutter des Petrus. Das ist auch eine Geschichte, die oft für total unwichtig und nebensächlich gehalten wurde. Mathilda, Mathilda.
Also gut, ich lese sie mal vor. Steht also im Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er, also Jesus, trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Das ist wirklich eine kleine, knappe, aber sehr dichte Geschichte. Mhm. Sag mal, was hat eigentlich die Auslegung so immer darüber gesagt?
Überhaupt nicht viel, leider. Sie haben meistens das wiederholt, dass es so eine nebensächliche Geschichte sei, eine unscheinbare, eine Nebenszene, die an sich keine eigene große Bedeutung habe. Es gehe einfach darum zu zeigen, dass Jesus viele geheilt habe.
Tja, also Lucia, ich bin mir sicher, da finden wir mehr raus. Also ist ja schon mal ganz interessant zu sehen, dass Simon Petrus eine Schwiegermutter hat. Er war also verheiratet. Das ist doch mal eine interessante Information. Mhm. Und wenn er eine Schwiegermutter hatte, dann hat er auch eine Frau und ganz bestimmt auch Kinder. Also, Petrus kam mit Jesus und den anderen Leuten aus der Synagoge und sofort fällt unser Blick auf diese Schwiegermutter.
Und diese Schwiegermutter steht im Zentrum der Geschichte, respektive sie liegt. Sie ist die erste Frau, die geheilt wird und aufsteht. Sie erfährt als erste also diese Heilungskraft und Auferstehungskraft, um die es dann im ganzen Markus-Evangelium immer wieder geht. Sie eröffnet sozusagen auch die künftigen Erzählungen darüber. Aber sie hat keinen Namen. Sie wird so oft übersehen. Und darum denke ich, wir könnten ihr für heute den Namen Mathilda geben, dann müssen wir nicht immer von der Schwiegermutter des Petrus sprechen.
Okay, ja. Dann geben wir immer heute den Namen Mathilda. Das ist ja kein biblischer Name, das wissen wir alle. Aber die Schwiegermutter hat jetzt mal in diesem Podcast einen Namen.
Ja, wir wissen ja warum. Also, in der Geschichte nehmen die Brüder Andreas und Simon Petrus den Rabbi Jesus zu sich nach Hause. Sie waren mit ihm in der Synagoge. Es ist Sabbat. Und zu Hause erzählen sie dann von Mathilda.
Weißt du, Lucia, es ist doch auffallend, dass das Markus-Evangelium an eine so harmlos und unscheinbar wirkende Frau erinnert. Sie ist nicht so bekannt wie Elisabeth oder Maria, diese großen Frauenfiguren, die wir aus der Weihnachtsgeschichte des Matthäus und des Lukas kennen, sondern sie ist eine alte, kranke Frau. Weißt du, was ich dazu denke? Mm-mm. Ich sage nur Markus-Evangelium 70 nach Christus.
Also dieser historische Kontext, den müssen wir unbedingt mit bedenken. Die Zeit, in der das Evangelium geschrieben wurde. Es wurde ja als erstes der Evangelium geschrieben, um 70. Und das heißt, in dieser Zeit, als Jerusalem in Trümmern lag, nach einem langen, grausamen Krieg zwischen jüdischem Widerstand und den Römern.
Tja, Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das mit bedenken. Denn die Menschen, die das Evangelium geschrieben haben, die haben in diese kleine Geschichte alles hineingelegt, was sie selbst erlebt und erlitten haben.
Also sie waren selbst krank und das ganze Volk lag am Boden.
Ja, und wenn sie darüber schreiben, wie schlecht es der Bevölkerung geht, dann mussten sie das schon mal alles vorsichtig formulieren. Denn die römische Besatzungsmacht wollte nicht, dass sich die besiegte Bevölkerung in irgendeiner Weise beschwert. Mhm. Und sie wollten auch nicht, dass irgendeiner sich wieder erhebt. Die sollten am Boden liegen bleiben. Punkt. Aus.
Als Jesus und die anderen also von der Synagoge in das Haus kommen, erzählen sie sofort von der kranken Frau. Das heißt, sie kennen ihre Geschichte, ihr Leiden. Es ist auch für sie schwer, sie so leidend zu sehen und es bedrückt sie. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, ach, die Frau hatte eine Grippe, ein Fieber oder so etwas Ähnliches und das kann auch schon schlimm sein, ja. Und das machen auch die meisten Auslegungen so. Die Frau hatte Fieber.
Tja, die meisten Auslegungen, aber Lucia, ich weiß, du gehst nicht mit den meisten Auslegungen. Ich weiß ja schon, du hast das ja anders übersetzt. Du hast das Wort Fieber übersetzt mit dem Wort Feuer. Und das finde ich total spannend, weil man auch die Situation damals nochmal ganz anders anguckt, wenn man hier das Wort Feuer hat. Kannst du das mal erklären?
Es heißt ja Mathilda, die sei griechisch Pyresusa gewesen. Also auf Deutsch feurig, voll Feuer, im Feuer. Einfach mit Feuer irgendwie. Mit so medizinischen Ausdrücken wie Fieber wäre ich sehr zurückhaltend, denn früher verstanden die Menschen unter Fieber ganz andere Dinge als wir heute. Für mich ist das griechische Wort im Text ein Signalwort, das viel mehr meint als das Fieber einer alten Frau.
Ja, kommt das denn oft vor, das Wort?
Dieser Ausdruck kommt im ganzen Neuen Testament nur hier vor.
Okay.
Darum ist er nicht leicht zu übersetzen. Der Ausdruck kommt noch einmal im Ersten Testament vor. Also in der ganzen dicken Bibel, ja, kommt er noch einmal vor im 5. Buch Mose. Und dort steht dieser Begriff im Zusammenhang von Unheil, das über das Land kommt. Und die ganze Bevölkerung hat dann unter diesem Unheil gelitten. Also es heißt auf Deutsch, ein Brand habe das Land verschlungen.
Oh je. Das ist ja spannend. Also der Brand hat das Land verschlungen, die Frau brennt, es brennt wie Feuer. Und da frage ich mich ja jetzt, welche Assoziationsketten wurden denn bei den ersten LeserInnen dieser Geschichte abgerufen? Diese Geschichte wurde ja kurz nach dem Krieg aufgeschrieben und da hat es vielleicht immer noch gebrannt in Jerusalem. Ne?
Ja, also Krieg hieß wirklich Feuer, Zerstörung, Niederbrennen von Häusern, Städten, auch Felder, Weinberge, Oliven, Haine, alles wurde verbrannt. Krieg hinterließ verbrannte Regionen, verbranntes Land.
Furchtbar. Irgendwie habe ich die Bilder von heute aus den verbrannten und zerbombten Gebieten vor Augen. Am Ende unserer Kleingeschichte fällt der Blick auf die Stadt. Und ich lese nochmal den letzten Satz. Da heißt es, die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt.
Ein schöner Satz, finde ich. Der Blick öffnet sich hier, geht quasi aus dem Haus hinaus vom Leiden Mathildas zum Leiden der ganzen Stadt. Ja, ja. Es könnte gut gewesen sein, dass eben nicht nur die Schwiegermutter an diesem Brand an diesem Feuer gelitten hat, sondern alle. Das Markus-Evangelium gibt damit einen Blick frei auf die verzweifelte Situation in der damaligen Zeit.
Ja, wenn wir die Schwiegermutter ins Zentrum stellen, dann beginnt sich die ganze Szene zu transformieren. Hier geht es nicht nur um irgendeine Frau, die irgendwie Fieber hat, sondern um den Schatten des Krieges, der auf allen liegt. Und diese zunächst so unbedeutend kleine Geschichte drückt die ganze Größe des Schmerzes aus. Nicht nur diese Frau hat gelitten, die ganze Bevölkerung. Und darum finde ich das sehr wichtig, dass wir, wie du es auch sagst, das Wort Feuer wirklich sehr ernst nehmen. Lies doch nochmal diese ganze Szene, aber Lucia, so wie du sie übersetzen würdest, also ohne das Wort Fieber, sondern mit dem Wort Feuer. Wie hört sich das dann an?
Mache ich. Das hört sich dann so an. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons, die lag erschöpft am Boden. Ein Feuer verzehrte sie. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und der Brand verließ sie, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt.
Ja, was geschieht hier eigentlich? Jesus geht auf diese verzweifelte Frau zu. Er tritt zu ihr hin und ergreift ihre Hand. Und es geht ihr besser. Sag mal, Lucia, wie stellst du diese Szene dir vor?
Ich stelle mir vor, dass Jesus sich zu dieser Frau hingesetzt hat auf den Boden und ihre unruhigen Hände in seine genommen hat. Sie spürte, dass sie nicht alleine war, dass jemand da saß und sie in ihrem Kummer hielt, sie festhielt. Vielleicht öffnete sie die Augen und da saß dann wirklich jemand bei ihr, der mit ihr sprach oder auch still, einfach schweigend bei ihr war.
Also das stelle ich mir sehr tröstend vor, wenn jemand bei mir ausharrt. Der Schwiegermutter tut das sicher gut. Ohne Worte die Hände halten. Das ist doch Beistand. Weißt du, Lucia, irgendwie kommen mir jetzt die Klagelieder aus dem Ersten Testament in den Sinn. Ja, diese Klagelieder wurden nach der Zerstörung Jerusalems im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Auch damals war Jerusalem, die heilige Stadt, Zion, niedergebrannt worden. Und in den Klageliedern steht doch auch, dass Zion ihre Hände ausstreckt und nach Hilfe sucht und niemand ist da, der sie tröstet.
Ja, du hast recht. Genau, die Klagelieder eröffnen, wenn man die hier mitliest, eine tiefen Dimension. Sie stellen unsere Geschichte in einen ganz großen Zusammenhang. Dann geht es hier nicht nur um Beistand und gute Seelsorge, sondern es geht um das Ganze, um das, was dem Land passiert ist, was der Stadt, der Bevölkerung widerfahren ist.
Ja, also ich möchte gerne mal diese Verse vorlesen aus dem Klagelied. Im ersten Klagelied heißt es: Darüber muss ich weinen, mein Auge zerfließt von Wasser, denn ein Tröster, der meine Seele erquicken könnte, ist ferne von mir. Zion breitet ihre Hände aus, doch da ist niemand, der sie tröstet. Sieh, mein Gott, wie mir Angst ist. Mein Inneres glüht. Mein Herz dreht sich mir im Leibe um. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt und drinnen der Tod. Was sind das für Worte? Ich sehe vor meinem inneren Auge alles, was auch heute passiert.
Ja, das sind ganz, ganz eindrückliche Verse. Und ich glaube wirklich, wie du sagst, dieses Klagelied schwingt hier mit. Mein Inneres glüht, klagt Zion. Im Klagelied ist das ein Bild für die Bevölkerung der eroberten und verbrannten Stadt. Zion ist wie eine Mutter, die ihre Kinder verloren hat, die ihre Hände ausstreckt, nach Halt zu greifen versucht, und niemand ist da, der sie trösten könnte. Niemand steht jetzt noch zu ihr. Niemand wagt sich aus der Deckung hervor und ihr beizustehen.
Und wenn wir jetzt dieses Klagelied hier mithören, dann erhält diese Szene zwischen Jesus und der Frau einen ganz anderen Klang. Das Markus-Evangelium wurde nach dem Ende eines Krieges geschrieben. Und auch das Klagelied wurde nach dem Ende eines Krieges geschrieben. Und auch hier liegt eine Frau am Boden. In ihr lodert die Verzweiflung und der Schmerz. Und niemand konnte sie bis jetzt trösten.
Also diese Frau hier, die Mathilda, die hat definitiv nicht einfach Fieber. Sie leidet an den Folgen des Krieges. Und die ganze Stadt, die sich dann an ihrer Tür versammelt, die leidet genauso. Und darum ist das ja auch die erste Heilungsgeschichte im Markus-Evangelium, weil alles genau hier beginnt, beim Schmerz der Bevölkerung. Eine Bevölkerung, die nach den Jahren der Gewalt einfach am Boden liegt. Es geht um diesen Schmerz, der brennt und frisst wie Feuer. Und es geht um die Suche nach Trost, echten Trost, der so schwer zu finden ist.
Ja, und diese kleine Geschichte ist so dicht, da steckt so viel drin. Ich begreife nicht, dass man sie als eine Randnotiz bezeichnet hat. In dieser Frau spiegelt sich die ganze kriegstraumatisierte Gegenwart. Durch sie scheint der Schmerz der Bevölkerung hindurch. Die Schwiegermutter ist wie Zion, eine Mutter, die leidet. Ja.
Und Jesus versteht die Geste dieser Frau sofort. Er greift nach ihren unruhigen Händen und erhält sie.
Ja, das ist eine schöne Szene und hier könnte die Geschichte aufhören. Aber das tut sie nicht. Sie hört nicht auf, sondern sie fängt hier an. Denn die Frau, die sich wahrgenommen weiß in ihrem Schmerz, die fühlt sich nicht nur ein wenig getröstet. Da geschieht jetzt ganz viel. Sie steht auf. Und Lucia, das hast du ja auch schon vor Jahren gesagt. Auch das Wort muss man sich genau angucken, denn sie steht nicht nur auf, sondern sie aufersteht.
Ja, du sagst es ganz deutlich. Hier steht auf Griechisch das Verb egeirein. Und das ist im Neuen Testament immer wieder das klassische Auferstehungsverb. Egeirein, sich vom Boden erheben, sich aufrichten, aufstehen. Und das gilt auch von Jesus, also im Grab. Er ist auferstanden mit diesem Verb. Mathilda erlebt hier also etwas, das sie aufstehen lässt. Ich finde das großartig. Hier kommt dieses Verb egeirein zum ersten Mal vor im Markus-Evangelium. Die Schwiegermutter steht auf mit der Entschlossenheit von egeirein. Sie erhebt sich aus einem Feuermeer, das sie fast zu Tode gequält hat. Sie ist die erste Person, die das tut. Und eigentlich könnten wir sagen, ja, sie ist die Erfinderin der Auferstehung.
Ja, die Schwiegermutter ist die erste Frau, die im Neuen Testament aufersteht. Sie hat die Auferstehung natürlich nicht erfunden, aber ich weiß, was du meinst. Jesus berührt sie, hält ihre Hände und dadurch erfasst sie die Kraft der Auferstehung. Und so wie ihr Feuer das Leiden der ganzen Bevölkerung einfängt, ist auch ihr Auferstehen eine Hoffnung für das Auferstehen der ganzen Bevölkerung. Die anderen, die warten ja schon vor der Tür. Und weißt du, ich würde es so formulieren. Diese kleine dichte Geschichte ist wie eine Ouvertüre für das gesamte Markus-Evangelium.
Schön, ja, sie aufersteht. Aber dann folgt ja gleich der nächste Mathilda-Effekt,
okay.
Ulrike. Es heißt ja, dass sie ihnen diente. Und immer ist dieses Dienen so als Bedienen gelesen ja. worden. Die Frau steht auf und bindet sich sogleich die Schürze um und rennt mit dem Kaffeepott hin und her, so als ob nichts geschehen wäre.
Ja, ja, ja. So ist die Auslegung immer schon, ne? Jesus hat geheilt und sie bedient alle jetzt aus Dankbarkeit. Also das ist doch schon dürftig. Da leuchtet mir viel mehr ein, was Elisabeth Schüsseler-Fiorenza geschrieben hat. Sie untersucht das Dienen im frühen Christentum und im Neuen Testament. Und sie weist darauf hin, dass weibliches Dienen traditionell anders verstanden wurde als männliches Dienen. Aber das ist falsch. Das ist nicht so. Das Dienen von Frauen ist nichts anderes als das Dienen von Männern.
Ja, also in den alten Texten ist es dasselbe, aber in der Auslegung wird ein Riesenunterschied gemacht.
Genau.
Wenn Paulus sich Diener nannte, dann sagen die Ausleger, ja, er war ein Diakon, ein Gemeindeleiter und sein Dienst war natürlich spirituell. Und wenn eine Frau dient, dann sagen sie, sie bediente am Tisch, sie arbeitete in der Küche, etc. Ihr Dienst wird als untergeordnet, materiell verstanden. Dabei steht beim Dienen des Paulus und dem Dienen der Mathilda dasselbe griechische Wort.
Ja, und das finde ich wirklich sehr wichtig zu sehen, dass das gleiche Wort da steht, ne? Und dass Frauen und Männer Hauskirchen geleitet haben. Dass beide Geschlechter sich eingesetzt haben für kleine und große Gruppen von Menschen. Sie alle dienten der Sache Jesu. Und es ist irreführend zu meinen, dass der Frauendienst in den frühen Gemeinden untergeordnet war.
Es ist alles der Mathilda-Effekt und seine Folgen. Das merken wir auf Schritt und Tritt. Ja, nicht nur der Name der Schwiegermutter wird vergessen, sondern alles, was sie tat, wer sie war, woran sie gelitten hatte, das wird alles verkleinert. Ja. Wir müssen uns wirklich Wort für Wort durchkämpfen, um ihre Bedeutung zu erkennen.
Lucia, nochmal zurück zu diesem Wort, sie diente ihnen. Was hat sie denn gemacht? Traditionell wird ja gesagt, sie hat jetzt gekocht. Aber wenn wir uns den Text genau anschauen, dann muss man sagen, Essen, Kochen kann es nicht gewesen sein. Die Szene spielt ja im Anschluss an den Synagogenbesuch. Es ist also Sabbat.
Genau.
Und am Sabbat wird nicht gearbeitet. Es wird auch nicht gekocht und kein Feuer gemacht, wird kein Wasser geholt, kein Gemüse geputzt und es wird auch nicht am Tisch bedient.
Nö, all das wird ja am Vortag parat gemacht. Und dann, sobald die Sonne untergegangen ist, am Freitagabend, ist dann Feierabend.
Genau.
Wenn Mathilda also bedient hätte, wäre das ein Bruch des Sabbatgebotes gewesen und das wäre im Text schon deutlich gemacht worden. Aber davon steht ja kein Wort.
Genau, davon steht kein Wort. Aber es wird sehr deutlich gemacht, wie wichtig der Sabbat auch für diese kleine Geschichte ist. Denn es steht ja da, dass nach Sonnenuntergang, also nach dem offiziellen Ende des Sabbat, alle ihre Kranken und Besessenen zum Hause der Schwiegermutter gebracht haben. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Ihr Dienen hat wohl darin bestanden, dass sie voller Freude alles weitererzählt hat. Und sicherlich haben auch die anderen weitererzählt. Und vielleicht sind ihre Enkelkinder von Tür zu Tür gelaufen, um allen Bescheid zu sagen.
Ja, ich stelle mir auch so etwas Menschliches vor, dass sie von jetzt an, also die Schwiegermutter, immer für Jesus und die Seinen eine offene Tür hatte. Vielleicht haben sich Gemeindegruppen in ihrem Haus getroffen und sie hat eben diese Hausgruppenkirchen geleitet.
Ja, das kann gut möglich sein. Und ich muss unwillkürlich an das Dienen der Engel denken. Weißt du, da steht doch nur wenige Verse vor unserer Geschichte. Auch das Wort dienen, das kommt da zum ersten Mal vor.
Stimmt.
Jesus war in der Verwüstung 40 Tage lang und er wurde vom Satan versucht und war unter Tieren, doch die Engel dienten ihm. Das ist doch spannend. Die Engel dienen Jesus.
Also da haben wir genau dasselbe Verb, verdienen, wie bei Mathilda. Und die Engel, die haben ja auch nicht Kaffee gekocht und bei Tisch bedient. Also die Engel, das sind ganz wichtige Personen oder Kräfte, die Jesus in seiner Not beistehen, ihn schützen und stärken.
Ja, und Mathilda tat, was die Engel getan haben. Sie nahm Jesus in ihrem Haus auf, sie sorgte dafür, dass ihm nichts passierte und es gelang ihr sogar, die ganze Stadt zu mobilisieren, denn alle kamen ja vor die Tür ihres Hauses. Ist doch toll.
So hört die Geschichte dann auf, mit dem Blick auf die vielen Menschen, die gekommen sind. Im Haus oder vielmehr vor dem Haus der Schwiegermutter beginnt etwas Großartiges, glaube ich.
Ja. Es beginnt etwas Großartiges. Hier beginnt die Bevölkerung, ihren Kopf zu erheben. Sie beginnen, sich aus dem Staub zu erheben. Tja. Liebe Lucia, die Begegnung mit der Schwiegermutter des Petrus, die wir Mathilda genannt haben, das ist alles andere als eine unscheinbare oder unwichtige Geschichte. Ganz im Gegenteil. Die kleine Geschichte wird zu einem Powerpaket der Hoffnung.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministische-Bibelgespräche.